Willkommen zu einer neuen Episode von Supermind Sunday, dem Podcast der Entrepreneurs Organization Berlin. Und ich freue mich heute ganz besonders zu Gast zu haben, die Constanze Buchheim, Gründerin, CEO der sehr bekannten Recruiting-Firma iPotentials. Constanze, einen schönen guten Abend.
Hallo, ich freue mich, dass ich dabei bin.
Wunderbar, ich freue mich auch. Ich weiß, du hast wahnsinnig viel um die Ohren. Du hast es mir vorweg gerade gesagt. Und deswegen, das ist bei uns halt immer die Eigenart, dass wir das am Sonntagabend machen, wo man so ein bisschen hoffentlich zum Durchatmen kommt, einen Blick freier nach vorne in die nächste Woche hat. Und umso mehr freue ich mich auf das kommende Gespräch. Erzähl uns vielleicht zu Eingangs ein bisschen über dich. Wer bist du? Was machst du? Was ist dein Hintergrund?
Ja, ein bisschen was hast du ja schon erzählt. Constanze Buchheim, Gründerin und Managing Partner von iPotentials. iPotentials, eine Executive Search Beratung, die sich auf die Digitalwirtschaft spezialisiert hat. Ich selbst beschäftige mich ganz intensiv seit 12, 13 Jahren mit dem Thema Recruiting und Führung im digitalen Zeitalter, bin Mutter von drei Kindern und immer unterwegs, immer draußen, immer auf der Suche nach neuen Informationen, Wachstum, Entwicklung und beschäftige mich auch gerade recht intensiv mit dem ganzen Themenfeld Female Entrepreneurship, investiere auch selbst gerade ganz intensiv in Female Entrepreneurship beziehungsweise Modellen, die von Frauen gegründet werden und habe immer meine Augen und Ohren auf dem ganzen Ökosystem sozusagen.
Grandios. Wie lange bist du schon bei IO jetzt?
Ich habe vorhin gerade überlegt, ich bin 2012 in den Accelerator eingestiegen, habe dann ein Jahr den Accelerator gemacht und fand das damals noch nicht so überzeugend. Bin dann anderthalb Jahre draußen gewesen und bin von ganz vielen Menschen angesprochen worden, die dann immer gesagt haben, so Constanze, wieso bist du eigentlich nicht bei EO? Und dachte, okay, irgendwas muss da ja dran sein. Habe dann sozusagen 2014, habe ich mich beworben und bin dann seit 2014 bei EO dabei und jetzt auch schon ganz lange im Forum und bin wirklich, wirklich froh, dass ich es gemacht habe. Also EO changed my life, muss ich mal sagen.
Super, da kommen wir ja später noch zu ein paar Einzelheiten im Confidential-Rahmen. Ja, genau. Aber du würdest
Podcast
sagen,
Confidential.
Quasi, genau, Podcast Confidential. Du weißt, das erreicht nur 50 Millionen. Wunderbar. Ja, also du hattest ja schon so ein paar Sachen erwähnt dort. Vielleicht kannst du noch ein bisschen genauer dazu sagen, was ist Digital Recruiting bzw. Female Entrepreneurship? Verbindet ihr das jetzt in einem Unternehmen? Wie bringst du das zusammen? Oder vielleicht kannst du auch ein bisschen tiefer dazu erzählen, was euch jetzt da konkret ausmacht, Digitalkompetenz in Feldern?
Ja, also eigentlich relativ nah an EO tatsächlich, ja, weil wir sehr, sehr, sehr nah an der unternehmerischen Welt und unternehmerisch denkenden Menschen agieren. Die Hintergrundstory ist die, da kann ich gleich ein paar Themen verbinden. Ich war Assistentin von dem Lukas Gradowski bei Spreadshirt und habe da unter anderem den Personalbereich aufgebaut von Spreadshirt, aber auch damals 2006, 2007 seine ersten Gründungen und Investitionen begleitet. Ich habe dadurch ein sehr schnellen Gründernetzwerk aufgebaut, aber auch selbst gesehen, dass es im Grunde genommen keinen gab, der uns damals helfen konnte, der uns im Recruiting Führungskräfte suchen konnte, die Digitalfunktionen verstanden haben, die Dynamiken in einem sehr schnell wachsenden Startup ohne Budget und wie sich das eben dann auch kulturell auf die Werteebene der Menschen überträgt und die Haltung, die wir brauchen, eben eine sehr unternehmerische Prägung und Einstellung. Und die Gründer, die ich eben auch begleitet habe durch die Investitionen von Lukas, haben mir eigentlich das Gleiche gespiegelt. Und so ist dann die Idee entstanden, eine Personalberatung zu gründen. 2009 habe ich das dann gemacht, nachdem mein erster Sohn geboren war, eine Personalberatung zu gründen, die für die aufkeimende Digitalwirtschaft arbeitet. Das heißt, als Unternehmerin hatte ja keine Ahnung von Personalberatung, ehrlicherweise, sondern nur das Problem erkannt, dass alle das Gleiche brauchten und ich die Einäugige unter den Blinden war. Dann zu sagen, okay, wir sind eine Personalberatung, die aus der Startup-Szene heraus entstanden ist für die Startup-Szene und haben uns dann darauf konzentriert, 2009 bis 2011, 2012, letztendlich wirklich die fitten Generalisten zu identifizieren in den damaligen Business Schools. Also wir mussten da wirklich noch so richtig Grundlagenarbeit betreiben, also in den Business Schools erzählen, dass es neben dem Arbeiten im Investmentbanking und bei McKinsey auch noch die Option Startup gibt. Da haben uns alle ausgelacht früher. Ja. Mittlerweile ist ganz normal, aber so 2009, 2010 war das wirklich nicht Usus. Ja. Und haben dann die fitten Generalisten, die sowohl eine hohe Analytik als auch emotionale Intelligenz haben und hatten und damit wirklich in vielen Rollen arbeiten konnten, die haben wir dann auf die Startups verteilt. Und 2012, 2013 sind dann die Finanzierungsrunden sehr, sehr groß geworden. Und da sind dann die Investoren auf uns zugekommen und haben gesagt, okay, wir brauchen euch spezifisch im C-Level, könnt ihr wirklich halt uns die Gründerteams ergänzen, die Gründerteams ersetzen. Und so sind wir relativ schnell und fokussiert in den internationalen Executive Search eingestiegen. Das heißt, wir sind raus aus dem sogenannten Junior- und Mid-Level-Recruiting und wirklich ganz fokussiert ins C-Level-Recruiting eingestiegen. Und das ist in der Startup-Welt durchaus was Besonderes, weil du an ganz vielen Stellen Menschen mit Erfahrung brauchst für Rollen, für die es noch gar keine Erfahrung gibt. Das heißt, du gehst sehr, sehr, sehr stark auf die Persönlichkeitsebene und die Haltungsebene und da eben wirklich auf das sehr unternehmerische Denken. Und das ist auch das, was uns unterscheidet von ganz vielen anderen Personalberatungen. Wir sind einfach wirklich in den unternehmerischen Netzwerken aktiv. Wir haben die Entrepreneure, die Intrapreneure und haben da eben für die meisten Startups besetzt und sind so auch immer stärker dann in die Old Economy empfohlen worden. Und mittlerweile, also sind jetzt so knapp 30 Mann, Cashflow finanziert, gewachsen über die letzten 12 Jahre. Mittlerweile machen wir 60-70% unserer Umsätze in der Old Economy, das heißt Familienunternehmen, mittelständische Unternehmen und Corporates, die digitalisieren und die eben zu uns gekommen sind und gesagt haben, hey, wir brauchen auch die, die auf ein weißes Blatt Papier schreiben können, könnt ihr uns die suchen? Und das ist in dem Sinne sozusagen gar nicht Digital Recruiting im Sinne von, dass wir irgendwie den Prozess sehr viel anders gestalten würden, sondern es geht viel mehr um den Typus Talent, den wir suchen, nämlich jemanden, der Innovationen denken kann, der Businessmodelle neu denken kann und wirklich eben auch transformieren kann und große Veränderungsphasen, egal ob es jetzt im Old Economy Konstrukt oder im New Economy Konstrukt, wo es große Wachstumsphasen sind, ein IPO, eine strategische Veränderung wie ein Retail Rollout, wenn da neue Köpfe gebraucht werden, das sind so die Positionen, die wir besetzen.
Verstehe. Wie kann man sich das vorstellen, quasi ein Gründerteam da zu ergänzen? Holt ihr da jemanden eher aus dem Corporate-Umfeld rein oder ist das so ein bisschen Gründer-Ringtausch sozusagen? Nenne ich es jetzt mal überspitzt. Ja, also holt man sich da wirklich einen echten Gründer und der jetzt in ein neues unter frühphasiges Unternehmen möglicherweise reingeht? Oder wie sieht das dann aus?
Das ist wirklich kontextbezogen. Das ist eigentlich die Kunst. Du kannst nicht mit einer Pauschallösung drüber gehen und sagen, aha, okay, der oder die funktioniert überall, sondern du musst dir eigentlich wirklich ganz, ganz, ganz genau anschauen, wo steht das Unternehmen? In welcher Phase ist es? In welcher Unternehmensphase ist es? Und was muss in den nächsten 3 bis 5 Jahren passieren? Was muss da eben auch Führung leisten können? Und für das, was eben dann an Transformation stattfinden muss, dafür musst du die Führungskraft holen. Und das kann eben in einem ganz jungen Unternehmen, kann das zum Beispiel die Professionalisierungsphase sein. Ja, dann kannst du eben jemanden holen, der schon tendenziell eher größere Managementstrukturen gesehen hat. Das kann aber eben auch genau die Hypergrowth-Phase sein. Und die Hypergrowth-Phase, die kannst du eigentlich wirklich nur erfolgreich managen, wenn du einmal schon Hypergrowth gesehen hast. Das heißt, wenn du da jemanden aus einem etablierten Management irgendwo herholst, die immer nur Restrukturierung und normales Wachstum, sage ich jetzt mal, gesehen haben, die würden das in aller Regel nicht meistern, es sei denn, sie haben wirklich die Kompetenzen und Skills dafür. Und genauso gehst du im Old Economy Konstrukt ran. Das heißt, du schaust dir an, wo stehen die gerade? Ja, müssen die eigentlich sozusagen ein funktionierendes Geschäftsmodell jetzt gerade nur modernisieren oder müssen die sich komplett neu erfinden? Und das definiert dann im Grunde genommen die Grundlagen, die du auf einer fachlichen Ebene brauchst für die Person, die du reinholst. Das heißt, was muss der oder die schon gesehen haben? Und du kannst dann von der Rolle, die besetzt wird und von der Unternehmenskultur, die da schon gegeben ist, kannst du im Grunde genommen sowohl Persönlichkeitseigenschaften als auch Werte ableiten, nach denen wir dann suchen. Ja. Und das ist aus meiner Sicht das viel Relevantere, ja, weil im Grunde genommen ist es so, dass wir in Deutschland, vor allem in Deutschland, vorrangig nach Fachlichkeit einstellen. Und wenn du dir aber anschaust, wonach entlassen wird, ja, dann ist das häufig Persönlichkeit und Kultur.
Ja.
Und gerade in einer Welt, in der Fachwissen nicht überbewertet werden kann, weil es sich eben auch im 6-Monats-Takt überholt, brauchst du eher diejenigen, die die richtige Attitude haben, die richtige Haltung haben und die kompatibel sind mit dem, was da ist und es in die Zukunft tragen können. Das gibt einfach bestimmte Profile und das ist einfach nur spannend, ja, weil man würde auch vermuten, dass zum Beispiel Familienunternehmen in ganz anderen Phasen kulturell stehen, also viel entwickelter sind, als sie tatsächlich dann sind, aber die hängen eigentlich in sehr früh entwickelten Unternehmensphasen noch fest, nämlich in einem Matriarchat oder Patriarchat. Ja, und dann geht es zum Beispiel dann erstmal darum zu sagen, okay, wie lösen wir denn jetzt zum Beispiel kulturell auch die Fixierung auf eine einzelne Person?
Und gibt es da jetzt irgendwelche ganz besonders heißen Themenfelder? Also du sagtest ja auf der einen Seite Hypergrowth-Themen, da wird es dann immer relativ wenig geben, die jetzt so einen besonderen Erfahrungsfokus in so einem bestimmten Themenfeld haben, kann ich mir vorstellen. Ja, aber kann man das, was sind so die heißesten Felder als aktuell, wenn du auf die letzten 12 Monate schaust?
Also jetzt gerade wird das Thema Energie wirklich, wirklich interessant. Da passiert unglaublich viel. Das ist das eine Themenfeld. B2B-SaaS-Modelle werden gerade relativ groß. Da hat es jetzt auch große Investments, internationale Investments auf dem deutschen Markt gegeben, die da echt stark pushen. Das, was ich für wirklich spannend gerade halte, wo es auch wirklich wenige gibt, die das richtig gut können und was auch der Schulterschluss der New Economy zur Old Economy ist, ist das ganze Thema Hardware-Software-Kombination. Also, dass du dir einfach, also, dass du sozusagen Modelle hast, in denen die Menschen, die dort arbeiten, sowohl die Softwarekomponente als auch die Hardwareverständnis, also Operationsverständnis im Grunde genommen auch brauchen. Und das bedingt ja auch dann unterschiedliche Führungskulturen, die da dran hängen. Und diese Kombination, die gibt's ganz selten. Du hast entweder Software-Spezialisten oder Hardware-Spezialisten. Die Kunst ist aber im Grunde genommen auch jetzt, wenn du in Richtung IoT beziehungsweise Digitalisierung der Industrie denkst, ja, da brauchst du ja eben genau die Kombination und da dann aber eben sozusagen nicht den Spezialisten, die Spezialistin, sondern eben diejenigen, die das auf einer Führungsebene dieses Thema tatsächlich eben denken können und Menschen hinter sich bringen können. Das ist ein absolutes Bottleneck am Markt, ist aber auch jetzt genau das, wo ich sage, da hat Deutschland durchaus gute Vorerfahrung und jetzt nochmal eine Möglichkeit, auch gut anzuschließen an den Stellen, wo sie in Software bisher sozusagen viel verpasst haben. Ja. Jetzt tatsächlich nochmal anzudocken, aber dafür braucht es den Schulterschluss zwischen den alten und den neuen Netzwerken. Das ist auch das, woran wir gerade viel arbeiten.
Wie geht ihr denn damit um? Also genau, du hast es gerade angesprochen. Es ging mir auch gerade durch den Kopf, dass ja jetzt in Deutschland so Softwareunternehmer oder generell so die Seniorenkompetenzen da jetzt irgendwie dann doch etwas rarer sind, als das jetzt natürlich klassisch im Silicon Valley in anderen Regionen ist. Müsst ihr sehr stark irgendwie im Ausland schauen und da Leute herbringen oder schafft ihr das jetzt einfach so, ich sage jetzt mal, im Berliner, Hamburger Markt fündig zu werden?
Also es gibt schon erstaunlich viel Talent mittlerweile im deutschsprachigen Raum. Ich sage mal jetzt bewusst deutschsprachiger Raum. Ja, also da geht schon wirklich viel. Das ist eine ganz, ganz, ganz andere Situation als noch vor 10 Jahren. Und da muss ich auch immer wieder sagen, da haben die ersten Company-Builder, also sowohl Team Europe als auch Rocket Internet, die haben so viel Groundwork geleistet in der Ausbildung von Digitaltalent. Ja, da sage ich immer, du kannst diese kontrovers diskutieren, wie du willst. Ja, die Bedeutung, die fürs Ökosystem hatten vor 10 Jahren in der Ausbildung von Digitaltalent, die ist wirklich nicht zu unterschätzen. Und da ist wirklich, wirklich, wirklich viel passiert. Deshalb, du kannst da sehr gut im deutschsprachigen Raum sourcen. Wir haben das jetzt auch im letzten Jahr zunehmend erlebt, dass die Deutschen, die vor ein paar Jahren ins Valley gegangen sind oder nach New York, da kommen echt viele gerade zurück. Das heißt, das ist auch spannend, an der Ostküste, in der Westküste wirklich nach deutschsprachigen Köpfen zu suchen. Also das ist gar nicht so schwer, wie man vermuten würde. Das heißt, es gibt sie, aber die würden sich eben nicht bewerben, weil sie so umworben sind, dass sie jetzt nicht auf dem aktiven Kandidatenmarkt sind, nennt man das. Ja, das heißt, sind eigentlich immer in der Anstellung. Also musst du sie ansprechen, du musst sie dort ansprechen, in der Sprache. Ich meine jetzt sozusagen mit der Art und Weise, wie sie eben auch reagieren. Und da hilft schon, wenn du Reputation hast, wenn du Netzwerk hast und wenn du dich ein bisschen mit den Profilen beschäftigst. Ja, was ein ganz spannendes Feld ist. Ich schmeiße es nur noch mal rein. Ja. Das ist ein ganz spannendes Feld, also wo ich gerade so ein Marktversagen sehe, aber im Grunde auf der anderen Seite, nämlich auf der Angebotsseite, sind Board Positions, ja, also im Sinne von Beiratsrollen und Aufsichtsratsrollen. Also ich habe ganz viele Gründer, ganz viele wirklich erfahrene Gründer des Startup-Ökosystems, die zu mir kommen und sagen, hey Constanze, ich wäre auch bereit, irgendwo in Beirat zu gehen, in Aufsichtsrat zu gehen. Und ich denke mir dann so, wow, Wahnsinnsprofil, wenn jemand so jemanden in den Aufsichtsrat bekommt, großartig, ja. Mhm. Aber die Aufsichtsratspositionen sind im Grunde genommen gar nicht, und auch nicht die Beiratspositionen, die sind im Grunde genommen gar nicht transparent auf dem Markt. Das heißt, die werden im Grunde genommen unterm Ladentisch vergeben und in den Netzwerken. Und das macht dann, da mache ich nochmal den Schulterschluss, bin ich vorhin nicht drauf eingegangen, den Schulterschluss zum ganzen Thema Frauen in verantwortungsvollen Rollen. Das macht vor allem die Besetzung von Frauen für verantwortungsvollen Rollen schwierig, wenn man mit diesen Rollen, die eben nicht die Fulltime-Employment sozusagen sind, in den Netzwerken bleibt und die Frauen noch nicht so stark in den Netzwerken vertreten sind, ja, dann hast du automatisch die Konsequenz, dass in Aufsichtsräten, Beiräten eben noch weniger Frauen sind als in den C-Level-Roles. Ja. Und deswegen beschäftige ich mich gerade relativ intensiv damit, wie sieht der Markt aus und wie kriegt man diese Rollen ein bisschen transparenter? Das ist gar nicht so trivial. Ja.
Es gibt wahrscheinlich zwei Bewegungen, was ich selbst auch so wahrgenommen habe. Also zum Teil hast du da eigentlich einen sehr operativ getriebenen Recruiting-Prozess jetzt für echte Executive-Funktionen im Unternehmen. Und auf der anderen Seite wird manchmal breiter geguckt, wie man jetzt so einen Aufsichtsrat zusammenbaut, weil dann jetzt nicht so ein starker operativer Fokus da liegt, ne? Und dann guckt man quasi eher, wie man da ein bisschen mehr Kultur da reinbringt und so weiter. Also ich glaube, eigentlich auf der Angebotsseite, nachdem was ich wahrgenommen habe, ist das, da du ja möglicherweise einfach, da kannst du breiter reingreifen, ja,
genau.
Sozusagen. Ne? Ist eigentlich ein sehr spannendes Feld dort. Ja? Und wie habt ihr euch diesbezüglich dann eigentlich aufgestellt? Wie groß seid ihr da jetzt?
Also wir sind jetzt, wie gesagt, knapp 30 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, 4 Partnerinnen, also eben nur Partnerinnen, nicht on purpose. Also wir sind sehr offen für Partner. Ja, jeder, der interessiert ist an der Partnerrolle, gerne bei mir melden. Haben dann im Grunde genommen noch eine ganze Ebene, 10, 11 Mitarbeiterinnen, die auf der Consultant-Ebene arbeiten und haben dann nochmal zusätzlich in gleicher Quantität einen eigenen Research. Und wir brauchen eben auch einen eigenen Research, weil wir ja fokussiert in den neuen und sich auch schnell entwickelnden digitalen Geschäftsmodellen arbeiten müssen. Ja. Mhm. Und du musst eben in der Lage sein, das digitale Geschäftsmodell in Organisationsarchitektur zu übersetzen und es denken zu können. Und das kann einfach kein Researcher, der in einem alten Konstrukt, das auf Management-Ebene sozusagen einfach nur von Old-Economy-Konstrukten spezialisiert ist, das kriegt man nicht hin. Deswegen haben wir da selbst den Research ausgebildet und ich habe diesen Research auch in meine Heimatstadt nach Querfurt in Sachsen-Anhalt gebracht, aus zwei Gründen, um zum einen die sehr, sehr, sehr aufwendig ausgebildeten Researcher vom Markt zu holen hier in Berlin. Und zum anderen aber auch ganz bewusst, um meiner Heimatregion in Sachsen-Anhalt, die nun sozusagen die Listen nicht von hinten anführt, leider, leider, einfach auch was zurückzugeben und zu sagen, und auch zu zeigen, hey, schaut mal, wir haben mit dem digitalen Arbeiten auch Möglichkeiten, echt interessante Jobs in Regionen zu bringen, die vielleicht wirtschaftspolitisch jetzt noch gar nicht so up-to-date sind.
Ja. Ah ja, das heißt, du hast so ein Research-Team in Querfurt etabliert?
Genau.
Ja,
okay. Genau. Und da sind wir genau nach dem Modell vorgegangen, was ich vorhin erläutert habe, nämlich zu sagen, hey, im Grunde genommen müsste doch eigentlich Arbeitsweise und damit Persönlichkeit und Haltung im Vordergrund stehen und nicht die Fachlichkeit. Denn wenn ich die richtige Persönlichkeit für eine bestimmte Rolle finde, die dann auch noch die richtige Einstellung hat, dann kann ich sehr wahrscheinlich eben auch ausbilden. Und das war vor 3 Jahren, sind wir da gestartet, war mehr oder weniger ein Test unseres eigenen Gedankenmodells im Grunde genommen. Ja, haben dann wirklich sehr quer rekrutiert, Quereinsteiger reingeholt und haben dann 3 Monate selber ausgebildet. Wirklich die ganze Zeit, 3 Monate lang ausgebildet und haben dort ein Büro uns geholt, haben die dort alle ins Büro quasi gebracht. Viel Remote-Logiken dann etabliert, die heute gang und gäbe sind, ja zum Glück. Und das hat wirklich exzellent funktioniert. Das heißt, wir haben dann selbst ausgebildet und weil diejenigen, die wir da reingeholt haben, wirklich die richtige Einstellung hatten, neugierig waren, tendenziell introvertiert waren, was eben wichtig für Research ist und so weiter und so fort, ja, hat das wirklich, wirklich, wirklich gut funktioniert. Also ich kann das wirklich nur empfehlen, ein bisschen breiter zu denken und wirklich in dem Sinne auch Organisationsarchitektur zu betreiben, im Sinne von, welche Rollen habe ich in einer Organisation und wie kann ich die eigentlich wo besetzen?
Du sagtest vorhin eingangs, du arbeitest dort mit 3 weiteren Partnerinnen zusammen. Was ist jetzt dein Hauptthema dabei? Es hat dir da sehr gleich ähnlich verteilt sozusagen und hast du ein bestimmtes Thema heute wahrscheinlich anders als früher.
Ja, also ich habe noch eine weitere Managing-Partnerin, die Martina von Hettinger. Wir kennen uns auch schon ganz lange. Im Grunde genommen haben wir beide iPotentials in dieser Executive Search-Fokussierung, wie wir es auch machen, miteinander aufgebaut. Martina ist auch mit beteiligt. Und wir zwei teilen uns im Grunde genommen die Geschäftsführung. Die anderen beiden Partnerinnen sind sozusagen Partnerinnen im Sinne des operativen Projektgeschäfts, das heißt sind Kundenansprechpartnerinnen. Und Martina und ich teilen uns im Grunde genommen von der Logik her so ein bisschen die Innen- und Außenministerrolle, sage ich jetzt mal. Ich sage immer, ich bin so die Rampensau. Ja. Ja. Also ich liebe es, wie du merkst, zu reden. Ich spreche sehr gern über das, was ich weiß. Ich teile dieses Wissen gern. Ich bin gern draußen in Verbindung mit Menschen und im Austausch. Und Martina ist wirklich exzellent in der Execution, also in der Umsetzung von dem, was wir strategisch wirklich miteinander definieren und hat eine wahnsinnige Begabung zu fokussieren, die Organisation auch zu fokussieren, wo ich jedes Mal drauf gucke und denke, oh Gott, die werden wahnsinnig werden mit mir, wenn ich alle 3 Sekunden eine neue Idee habe. Und insofern bin ich ganz dankbar, dass ich mit Martina da auch so ein starkes Duo bilde sozusagen.
Ja. Okay, also PR-Fachfrau, alles dabei.
Ja, PR, Marketing, Business Development, das sind so die Sachen, mit denen ich mich ganz stark beschäftige.
Klasse. Ja, jetzt habe ich noch ein paar Fragen, so ein bisschen im Schnelldurchlauf, bevor wir dann quasi zu den Hot Topics kommen. Erzähl uns vielleicht noch ein bisschen über dich, was du ganz gerne erzählen möchtest, weiß nicht, fangen wir damit an, wie voll ist dein Zuhause? Gibt es da Haustiere? Kinder habe ich gehört, 3 habe ich an der Stück gehört, ja?
Genau, ich habe 3 Kinder, 12, 8 und 5. Ein Mann, mit dem ich schon seit Ewigkeiten liiert bin, der jetzt auch in ein Spouse-Forum gegangen ist. Aha. Oder Partnerforum heißt es ja jetzt. Und genau, insofern ist bei uns richtig viel Action. Wir wohnen mitten in Berlin-Mitte. immer was los, keine Haustiere, weil ich im Grunde genommen auf dem Bauernhof groß geworden bin. Und dann, als ich von diesem riesengroßen Hof mit unglaublich vielen Tieren in die Stadt gezogen bin, erstmal so mental aufgeatmet habe und dachte so, oh Gott.
kein Hahn, der einen weckt um 4
genau.
Uhr morgens.
Genau. Also ich liebe Tiere, ja, aber ich bin ganz froh, dass ich sie nicht in der Wohnung habe tatsächlich. Ja. Ja. Wir hatten eine Mietkatze.
Das ist eine Nachbarsmietkatze sozusagen.
Genau. Und die hatte die Möglichkeit, über unsere Balkone zu uns zu kommen. Das war das perfekte Haustier. Ja, sie war da, die Kinder hatten ein Tier, wir hatten ein Tier zum Schmusen, aber sie war nicht bei uns.
Das ist großartig. Das ist so wie später mal als Großeltern, ne?
Hat man genau.
Und dann auch wieder schnell weg.
Ja, nee, insofern ist immer voll bei uns, immer viel Action. Wenn nicht gerade Corona ist, habe ich meist auch jede Menge Besuch da. Also ich liebe Besuch, wie ich vorhin schon gesagt habe. Ich liebe den Austausch, ich liebe Kontakte, Beziehungen pflegen und immer Action bei uns.
Das glaube ich dir. Und hast du irgendwie bestimmte Hobbys oder so? Oder ich weiß nicht, machst du Abfahrtslauf? Was machst du normalerweise so?
Du, also ehrlicherweise habe ich tatsächlich gar nicht so viel Luft für Hobbys, muss ich echt mal sagen. Ich habe letztes Jahr im Lockdown ich war echt ganz dankbar letztes Jahr über den Lockdown, weil das für mich wirklich so ein Momentum war, weil wir auch erstmal so einen kurzen Einbruch hatten, dann der Projekte, wie bei jedem vermutlich, ja. Erstmal wirklich relativ wenig zu tun. Und ich war da gerade an einem Punkt, wo ich so dachte, okay, das geht jetzt ohnehin nicht in diesem Tempo so weiter. Immer nur im Außen, immer nur im Machen und so weiter und so fort. Und dann war ich unglaublich dankbar, muss ich mal sagen, für diese Zeit des, man muss ja fast sagen, eingesperrt Seins, weil ich dadurch einfach mal nicht...
Erinnerst du dich?
so auf mich zu konzentrieren. Ich habe da ganz viel meditiert, habe da ganz stark gemerkt, dass ich da einfach jetzt erstmal sozusagen auch Fokus ein bisschen auf mich setzen kann und hatte da auch, hatte immer so ein Thema mit Selbstdisziplin. Also ich habe meine Disziplin eigentlich immer ins Außen gebracht, ja, immer in den Job, immer in den nächsten Schritt, Entwicklung und so weiter und so fort. Und habe da gemerkt, das war ein Satz eines mittlerweile meiner besten Freunde aus meinem Forum, der sagte, du, Konstanze, Selbstliebe ist Selbstdisziplin. Und deine Disziplin, die du hast, die solltest du erstmal tatsächlich in dich investieren. Und das ist der Start von Selbstliebe. Und das hat so, also das wirklich, it changed my mind, ja. Und ab dem Punkt dachte ich mir, okay, du musst erstmal sicherstellen, dass es dir gut geht, dass es deiner Family gut geht und dann kommt der Rest. Und dann habe ich angefangen, mich wirklich ordentlich zu ernähren, habe Intervallfasten angefangen, habe dann angefangen, ich komme zurück zum Hobby, habe dann angefangen, laufen zu gehen, joggen zu gehen, habe das so als echt Hobby implementiert und habe dann letztes Jahr in diesem Modus 20 Kilo abgenommen, was einfach nur spektakulär war, weil das so ein, es hat sich einfach echt gut angefühlt. Und ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, ich liebe Input, ja, ich liebe Businessaufnahme, Weiterentwicklung und deswegen höre ich beim Laufen immer Hörbücher und komme auf diese Art und Weise eben wirklich so auf Pi mal Daumen 2 Bücher pro Monat. Und das hat so einen riesen, wie soll ich sagen, Step nach vorne gemacht seitdem, weshalb ich so sage, das ist so meine Me-Time. Ja? Ja, da habe ich mal so Zeit für mich, für meinen Körper, mein Mind sozusagen. Ja? Und großartig, ich liebe das.
Ja, also das wählst du dabei. Tiggy's Joggen.
Ja, genau. Ja.
Hörst du gerne Musik? Hast du eine Lieblingsband? Sänger? Song? Was
ich hab tatsächlich einen Lieblingskünstler, ja. Und jetzt nicht lachen, ja, aber das ist Queen beziehungsweise Freddie Mercury.
Ja, ja.
Hast du
Rhapsody natürlich.
Natürlich. Immer geguckt, ich liebe es. Ich liebe diesen Film. Ja.
Ja, ja.
Und ich liebe einfach diesen Typus Freddie Mercury. Ne? Also mit dieser mit dieser Leidenschaft das Leben zu genießen und auch Emotionen in das reinzubringen, was du tust und das rauszugeben, ja, an dein Publikum. So, ich finde das großartig. Also diese Fähigkeit, die er hat, Connection zum Publikum auch aufzunehmen, ja, finde ich einfach nur beeindruckend. Und alles, was er da geschrieben oder Queen vielmehr sozusagen mit ihm produziert hat, da spricht einfach so die pure Lust am Leben raus. Und das finde ich großartig.
Ja. Also ich glaube, der ist sehr einzigartig gewesen, ne?
Ja.
Da kann man sich dran austoben.
Das ist auch so eines meiner Lieblingslieder, ja, Don't Stop Me Now.
Aha.
Das ist so, man hat ja so Energizer, ne? Also Energizer-Lieder, das ist so meins, ja. Und wenn ich mal irgendwie down bin, und jetzt, das war jetzt übrigens echt so mit dem zweiten Lockdown oder jetzt diesem längeren Lockdown dieses Jahr, das konnte ich ehrlich, den konnte ich nicht mehr genießen, muss ich sagen. Also letztes Jahr fand ich bombastisch. Dieses Jahr war ich an so einem Punkt, wo ich mir dachte, oh nee, Leute, jetzt ist okay. Ja?
Du, weißt du, bei 20 Grad weniger und
richtig,
hellen Stunden am Tag.
Genau. Und das, was ich dann gemacht habe, ist, ich habe mich morgens, wenn die Sonne aufgegangen ist, habe ich mich auf unserem Balkon gestellt, mit einer Tasse Kaffee, habe meine Bose-Kopfhörer mit dieser großartigen Klangqualität aufgesetzt und habe, während die Sonne aufgegangen ist und ich meinen Kaffee getrunken habe, Don't Stop Me Now gehört. Ja. Und danach konnte ich Bäume ausreißen.
Geht's
das
los.
Ist so mein Hidden, wie soll ich sagen?
Kryptonite.
Genau. Kann ich sehr empfehlen.
Super stark, ja. Jetzt habe ich, einen kriegst du noch. Pass auf, was war die unsinnigste Idee in deinem Leben? Fällt dir da noch was an?
was eine Frage. Soll ich dir was sagen? Eine meiner größten, ich weiß gar nicht, ob es eine Stärke ist, aber Eigenschaften, die mir immer geholfen haben und die auch immer bewundert und genutzt wurden, ist Vernunft. Und deswegen fällt mir gerade spontan überhaupt nichts ein bei unsinnig, weil ich bei allem immer so super, super, super vernünftig bin.
Durchdacht.
Und rational und so weiter und so fort. Und das ist aber auch genau der Grund, weshalb ich Freddie Mercury so liebe. Ja, weil der dieses Gegenteil ist, dieses, ist mir doch vollkommen egal, was das macht. Ja, und dieses drauf los. Und insofern, du, ich kann es dir spontan gar nicht sagen.
Das ist die unsinnigste Idee. Das Schlimme ist im Kern. Das müssen wir nachher nochmal anbohren.
So ist es, ja.
Erzähl doch bitte nochmal, du sagtest so, also wie du privat jetzt den Lockdown und alles erlebt hast, das habe ich jetzt so ein bisschen mitgenommen. Der zweite offensichtlich anders, das ging ja noch ein bisschen einher mit Homeschooling und den ganzen Späßen. Wie seid ihr da als Firma durchgegangen? Du sagtest so ein bisschen schwierige Anfangserfahrung, so wie für viele Unternehmen. Wie hat sich denn, wie haben sich die letzten 12 Monate da abgespielt?
Überraschend gut, muss ich sagen. Also letztes Jahr, als wir erinnern uns alle, am 16. März, als der erste Lockdown kam, hatten wir in den ersten 2-3 Tagen wirklich ganz viele Unternehmen, die erstmal angerufen haben und gesagt haben, okay, alles stoppen. Wir wissen nicht, wie es weitergeht und einstellen schon mal gar nicht. Ja. Und da muss ich sagen, da ist mir Himmelangst und Bange geworden. Und ich habe wirklich auch kurz Existenzangst gehabt und dachte, oh mein Gott, was passiert jetzt? Und ich habe auch wirklich gemerkt, wie mir so Gedanken durch den Kopf gingen von, okay, 11 Jahre investiert, alles, was wir da aufgebaut haben, ist dahin, alle Werte, die da irgendwie etabliert wurden, fließt jetzt dahin, das werden wir alles brauchen und so weiter und so fort. Hab mich da dann auch erstmal, wie soll ich sagen, so einen Tag, habe ich mich wirklich so in mich zurückgezogen, dachte so, okay, wie gehe ich jetzt damit um, was mache ich damit jetzt? Ja? Und bin dann relativ schnell auf den Punkt gekommen, auch mit Martina, also meiner Partnerin, relativ schnell gesagt, okay, wir können nicht am Gras ziehen, damit es schneller wächst. Ja, das heißt, die Situation zu akzeptieren, so wie sie ist, und darüber sehr, sehr, sehr transparent zu sein, ist eigentlich die einzige Option, die wir haben. Wir haben auch sehr ordentlich gewirtschaftet in den Jahren davor, so dass ich mir dachte, okay, es geht allen Unternehmen gerade so. Ja, wir müssen da alle zusammen durch. Es wird Lösungen geben. Ich habe da einfach drauf vertraut. Es wird grundsätzlich Digitalisierung befeuern. Das heißt, ich habe da dann auch irgendwann gemerkt, das wird jetzt nicht ewig sein. Das heißt, wir müssen nur eine bestimmte Zeit überbrücken. Mhm. Und hatten da ein bisschen Puffer, ein bisschen Luft, sodass ich dann eigentlich relativ entspannt bin. Und genau diese Entspannungssituation hat dann dazu geführt, dass ich das dankbar annehmen konnte und sagen konnte, okay, jetzt nutze ich mal die Zeit. Sabbatical ähnlich und schiebe an, was angeschoben sein muss, aber dann ist auch okay. Ja. Und wir haben dann mit der Organisation sind wir sehr, 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 sehr transparent umgegangen, haben dann eben wirklich erstmal auch selbst alle Investitionen gestoppt, haben alles relativ weit runtergefahren und uns, wie ich gerade schon gesagt habe, für volle Ehrlichkeit in Richtung Team entschieden, haben gesagt, hey, wir bringen da alle zusammen durch und wir optimieren darauf, dass wir alle zusammen durchkommen. Ja. Und das hat so einen Zusammenhang halt im Team produziert. Diese Transparenz in Kombination mit dem Signal, dass wir daran festhalten werden, alle gemeinsam durchzubringen, auch wenn das bestimmte Einschnitte beim Einzelnen bringt. Ja, das hat wirklich gut funktioniert, muss ich mal sagen, aus einer Teamperspektive. Und wir sind ja auch, wir sind ja sozusagen komplett auf. Also eine starke Kultur etabliert, waren vorher schon gewohnt, im Homeoffice zu arbeiten. Das heißt, uns hat das jetzt sozusagen auch die Umstellung des Modus nicht groß geschadet. Und ab August, September hat man wirklich auch relativ schnell gemerkt, dass sich die Lage am Arbeitsmarkt relativ schnell korrigiert hat, beziehungsweise wieder Fahrt aufgenommen hat, weil alle Unternehmen eigentlich verstanden haben an dem Punkt, okay, das Thema Digitalisierung, wenn wir alles stoppen, aber dieses Thema können wir nicht stoppen. Ja, und selbst wenn du halt sozusagen im Spezialistenbereich bestimmte Stellen geschlossen hast, im Führungskräftebereich, wenn du eine Führungskraft brauchst, ja, dann brauchst du die gerade, weil du in der Krise bist. Und so haben wir dann gesehen, dass eigentlich das ganze Thema Führungskräfte im Digitalbereich erstmal so den richtigen Katalysatoreffekt erstmal bekommt. Das heißt, auch die ganzen Familienunternehmen, die bis dahin immer das Geld festgehalten haben und gesagt haben, erstmal Digitalisierung ist nicht so wichtig. Die haben gesehen, okay, jetzt müssen wir aber mal so richtig hier den Speed-Hebel umlegen. Und dann ging das einfach nur irre weiter. Das heißt, du konntest jeden Monat wirklich zuschauen, wie mehr Projekte reinkamen. Und seit Dezember sind wir jetzt wirklich halt in einer Überauslastung, muss man fast sagen. Ja. Also haben 2000, also jetzt in Q1 2021 haben wir das beste Quartal aller Zeiten gehabt, weil einfach unser Thema, also Führungskräfte im Digitalbereich, durch die Decke geht und wir uns in dem Bereich einfach eine sehr gute Reputation erarbeitet haben, immer auf Qualität gesetzt haben, aber eben auch wirklich eine gute Marke aufgebaut haben, dadurch, dass wir so nah an der Unternehmerszene sind und im unternehmerischen Bereich. Und das ist halt genau das, was wir jetzt brauchen. Wie bist du in der Krise kreativ und wie machst du aus nichts? Und im Moment der Ressourcenbegrenzung, wie bist du da unternehmerisch besonders clever? Insofern geht's uns gerade wirklich relativ gut. Man kann wirklich sagen, wir sind so einer der Profiteure mittlerweile von der Lockdown-Situation und wachsen gerade auch extrem, stellen in allen Ebenen ein. Also wir stellen auf Partner, also Principal-Ebene ein, wir stellen auf Consultant-Ebene ein, wir stellen im Research ein und wachsen relativ stark. Und insofern knocking on wood, das sieht echt relativ gut aus. Und ich bin da aber auch immer jemand, der, wie soll ich das sagen, ich bin da sehr demütig. Ja, demütig und humble, möchte ich sagen. Also das lief nicht immer so. Ja, ich weiß auch, dass es nicht für immer so weiterlaufen wird. Und ich weiß auch, dass es anderen nicht so geht. Und ich versuche da eben zum einen auch immer wieder meinem Team so eine gewisse Bodenständigkeit mitzugeben und klarzumachen, hey, das ist gerade nicht normal. Ja, das ist nicht, wie es in der gesamten breiten Wirtschaft da draußen aussieht. Und ich versuche da eben auch andere Unternehmer, denen es gerade nicht so gut geht oder Unternehmerinnen auch zu unterstützen. Das heißt, wann immer da auch jemand kommt und sagt, hey, ich brauche da mal Input oder ich brauche das, sage ich halt auch gerade so, hier komm, ich versuche es zu teilen. Also ich bin auch jemand, der dann in dem Moment, wo es läuft, auch versucht, mit Umsicht umzugehen und dann zu sagen, okay, jetzt ist eigentlich der Zeitpunkt, wo ich meiner Verantwortung als Unternehmerin dann auch gerecht werden kann und auch wieder weitergeben und teilen kann. Und deswegen auch jetzt mich gerade für das Thema Frauen in Board Positions, Frauen in Führungsrollen, Female Entrepreneurship im Sinne von, dass wir Modelle, die von Frauen gegründet wurden, eben auch finanziell unterstützen. Da steige ich halt gerade relativ stark ein.
Okay. Und das vielleicht noch so als Moral der Geschichte. Und was sind denn die Unternehmen, die jetzt eher positiv daraus, ja, wie soll man sagen, aus dieser ganzen Lockdown-Situation hervorgegangen sind? Weil ich meine, das konnte man, glaube ich, beobachten. Also die generell natürlich alle, die irgendwie im digitalen Thema und E-Commerce irgendwie nahestanden, haben natürlich schwer auf der Konsumerseite profitiert, keine Frage. Aber eher so nach innen gerichtet, es gab ja auch viele Challenges, ne? Wenn man auf einmal die gesamte Mitarbeiterschaft von Remote aus de facto arbeiten hat und die Firma das nicht so gewohnt war, und da würde ich jetzt mal vermuten, dass es 90% aller Firmen so anging, ja, dann bringt das ja schon komplett andere Herausforderungen da mit sich irgendwie. Ne? Ja. Was habt ihr denn da beobachtet? Also ist das jetzt zuträglich? Ne? Ich meine, auch Mitarbeiter haben sich lange nicht gesehen. Ne? Also was ist jetzt im Positiven da übrig geblieben oder was waren die Learnings? Kannst du das irgendwie sehen oder teilen?
Also grundsätzlich ist, glaube ich, ein Learning fast aller Unternehmen, dass das Remote-Arbeiten besser funktioniert, als wir alle gedacht hätten. Und das gilt auch für etablierte Konstrukte, ältere Konstrukte. Auch da habe ich viele Führungskräfte gehört, die gesagt haben, okay, nee, hätte ich nicht gedacht. Ja. Insofern haben wir da alle, glaube ich, gewonnen. Mittlerweile ist es allerdings so, dass das langsam kippt. Da sage ich gleich nochmal was dazu. Wer hat profitiert? Es haben vor allem die profitiert, die schon stark in Remote-Logiken, verteilten Büros und so weiter und so fort gearbeitet haben, weil, das ist meine Interpretation auch, die eben auch stärker nach Persönlichkeit und Werten einstellen und dann eben auch führen und die Systeme und Strukturen alle schon so gebaut sind, dass die relativ stark auf Eigenverantwortung gepolt sind. Aha. Ja. Aha. Und da sozusagen wirklich nahezu reibungslos umgeschalten werden konnte. Und das, was wir in der Old Economy dagegen gesehen haben, und das ist was echt Interessantes, da ist es nicht nur so, dass eben jetzt die digitalen Führungskräfte gebraucht werden, sondern da sind auch reihenweise wirklich die Top-Level-Führungskräfte gekippt, im Sinne von, es ist einfach offensichtlich geworden, dass die bisher geführt haben, nicht mehr in diesem Setup so weiterführen können, dass sie das eben nicht schaffen, die Teamkultur zu erhalten. Und das liegt vornehmlich auch daran, dass in den älteren Konstrukten nach Fachlichkeit befördert wurde. Das heißt, es ist eben nicht die Person Führungskraft geworden, die Persönlichkeit dafür hat und das schafft, Menschen hinter sich zu bringen, sondern es ist die Person Führungskraft geworden, die beste Expertise in einem Feld hat. Und Expertise trägt dich einfach nicht mehr in dieser Organisation oder in dieser Situation vielmehr, sondern du musst es eigentlich schaffen, ja, ein Momentum der Kooperation und der emotionalen Verbindung zu deinen Teams herzustellen, indem du möglichst offen, vulnerable, ja, gibt's so einen großartigen TED-Talk von Brené Brown, Vulnerability, verletzlich kommunizierst und eben nicht nur auf das Funktionale, nicht nur auf die Effizienzebene gehst, sondern wirklich halt auf der Beziehungsebene agierst und exzellent kommunizierst, also wirklich auch im Storytelling, die Leute mitnimmst, abholst und so weiter und so fort. Das ist ein ganz, ganz, ganz spannender Effekt. Da bleibt viel neue Führung, da bleibt sozusagen ein Neubesetzen vieler Führungspositionen, was das hervorgebracht hat. Und ich glaube, da bleibt auch viel Vertrauen Ganz long-term ist es aber so, dass alle jetzt an die Grenzen kommen. Also selbst diejenigen, die remote gut beherrscht haben und das okay war, so zu arbeiten, kommen jetzt an den Punkt, wo sie sagen, es reicht. Es reicht. Ich brauche jetzt wieder sozusagen ich brauche dieses Co-Creation in einem Raum. Ich brauche die Haptik. Ich brauche das in einem Büro sein, miteinander sein, das Kulturelle. Und wir sehen momentan in den Studien und auch in den Befragungen der Menschen, dass wir in so ein System von 3+2 tendieren werden. Ja, das heißt, 3 Tage entweder im Office oder im Homeoffice und 2 Tage das jeweils andere. Und das Office wirklich zu so einem Ort der Kreativität, der Verbindung, des Zusammenseins und der Kulturpflege wird und das Homeoffice wirklich hat sozusagen die produktivitätsstiftende Komponente. Es wird keine reinen Homeoffice-Situationen geben, bin ich recht überzeugt von.
Das ist ein interessanter Aspekt, den du da anbringst, weil es gab natürlich auch jetzt wahnsinnig viele Firmen, die sich da hervorgetan haben, vielleicht auch etwas PR-orientiert, sich da als Remote-First-Unternehmen zu positionieren. Ne? Und da muss man in Berlin, glaube ich, nicht weit gucken. Da gab es auch einige größere, die gesagt haben, ab sofort für alle Zeiten 100% remote oder zumindest die Möglichkeit dazu. Glaubst du, dass das schlägt dann wieder zurück? Oder gibt es einfach einige, die werden das wirklich sauber als Opportunity nach vorne nutzen können? Das wird ja immer wieder, werden so Beispiele angebracht, gibt es auch eigentlich wahrscheinlich immer wieder das eine Beispiel, GitHub oder so, die irgendwie 100% remote sind. Ja. Aber glaubst du, das ist irgendwie so ein Phänomen oder muss man es einfach nur richtig machen, wenn man das so möchte?
Ja, ich glaube, remote first ist ja okay, remote only ist das, was nicht funktionieren wird. Ne? Das heißt, remote first, vollkommen fein. Und ich glaube auch, dass mit remote first echt große Chancen entstehen. Und da mache ich nochmal den Link zu dem, was ich vorhin erzählt habe. Als wir vor 3 Jahren da in Querfurt in Sachsen-Anhalt diesen Research-Standort aufgebaut haben, haben wir den ja über Remote-Logiken gemacht. Ja. Das konnte sich damals noch niemand vorstellen. Deswegen konnten sich das relativ wenige Menschen vorstellen, eine Location irgendwo hinzubringen. Ja. Jetzt, mit diesem Ansatz, den wir haben, ist es denkbar und machbar für viele, weil wir das jetzt einfach 1,5 Jahre schon praktiziert haben. In Summe werden wir es vielleicht 2 Jahre praktiziert haben. Ja. Und genauso ist es eben für große Unternehmen, für große international arbeitende Unternehmen oder Unternehmen, die internationalisieren wollen. Da, wo du vorher vielleicht eine Barriere gesehen hast, wird das jetzt gerade zur Option, weil du sagst, hey, eigentlich muss ich doch gar nicht auf dem deutschen Markt rekrutieren. Ich kann doch eigentlich international rekrutieren. Ja. Und ich kann dann auch da, wo ich rekrutiere, eine Location aufmachen, weil, hey, remote funktioniert. Ich glaube nur, dass remote only nicht funktionieren wird.
Ja. Okay. Prima. Ich gucke gerade auf die Uhr. Wir haben jetzt noch ein straffes Programm vor uns. Du bist dir dessen bewusst? Ja. Are you ready? Erzähl mir bitte mal so ein bisschen an den Anbeginn von iPotentials. Ich nehme es mal an, das war der Name, mit dem ihr auch gestartet seid. Du hast vorhin angeworfen, ich glaube, der Lukas Gadowski war so ein bisschen Gründungspate aufgrund der Verbindung mit Spreadshirt, wenn ich es richtig verstanden habe. Wie seid ihr denn da konkret gestartet? War das quasi eher so ein bisschen so ein Spin-Out aus Team Europe oder wie genau sah das aus? Und wie hat euch da vielleicht auch jetzt so eine Unternehmer-Koryphäe wie der Lukas dabei geholfen oder unterstützt?
Ja, also mit Lukas zu arbeiten zu dem Zeitpunkt, das war schon grundsätzlich ein Privileg. Ja, es war echt hart und anstrengend, weil Lukas auch fordernd und speziell ist, aber er ist auch echt ein Talenterkenner und Förderer. Mhm. Und wie ich vorhin schon erzählt habe, ich habe ja bei Spreadshirt gesehen, es gibt keine Personalberatung, die uns helfen konnte, obwohl wir einen richtig großen Bedarf hatten und auch Geld dafür ausgegeben hätten, aber es konnte uns einfach niemand helfen. Mhm. Und die Unternehmen, die ich begleitet habe in den Investments, hatten das gleiche Thema. Also Mr. Spex, Call for Portal, Brands for Friends, wie sie nicht alle heißen oder hießen damals. Mhm. Und ich hatte halt sozusagen dieses Netzwerk. Und die riefen mich einfach dann immer wieder an und sagten, Constanze, hilf uns doch mal. Niemand bewirbt sich bei uns. Wie finden wir Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen? Wie baue ich eine High-Performance-Kultur? Wie kriege ich das hin, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tatsächlich eben auch das machen, was ich vorhabe, also wie etabliere ich Führung und so. Und da habe ich gemerkt, okay, alle haben das gleiche Problem. Lukas hatte bis da, also da schon Team Europe aufgebaut, hatte da eben schon ein Portfolio und hat dann eben auch signalisiert, hey, werd doch HR-Manager von dem Portfolio von Team Europe. Und dann habe ich halt gesagt so, du, ich wollte nie HR-Manager sein und ich will das auch immer noch nicht sein. Aber ich finde das Themenfeld echt spannend, weil es natürlich ein riesengroßer Erfolgsfaktor für Startups ist. Mhm. Und ich sehe, dass es eben, obwohl es für alle ein Erfolgsfaktor ist, nicht bedient ist. Ja, lass uns hier zusammen gründen. Und dann hat Lukas im Grunde gesagt so, hey, Constanze, whatever you like, ich unterstütze das. Der hat Talent eben auch als Kern erkannt, als Kernerfolgsfaktor. Mhm. Und hat dann im Grunde gesagt so, Hauptsache, du bleibst im Netzwerk, ja. Und dann habe ich gesagt, ja, komm, dann lass eine Personalberatung gründen, die sich auf die Aufgaben der Digitalwirtschaft spezialisiert. Und dann hat im Grunde genommen Lukas 12.500 Euro eingelegt. Ich habe 12.500 Euro eingelegt und dann hatte er sozusagen die Hälfte. Ich hatte die Hälfte. Und damit haben wir es aufgebaut. Das heißt, es ist auch komplett Cashflow finanziert aufgebaut worden. Und das war in den ersten Jahren, war das wirklich schon echt hilfreich, Lukas und Team Europe im Background zu haben, weil Lukas war ja schon einer der Pioniere des Ökosystems. Ja. Kontrovers diskutiert, ja, und in einigen Teilen sicherlich auch zu Recht. Aber er war einer der Pioniere des Ökosystems, Punkt. Mhm. Ja. Und wenn der irgendwo hingegangen ist und gesagt hat, hey, das ist Constanze und Constanze könnt ihr vertrauen, dann hat das Wort, also dann hatte das einfach Stärke. Ja. Mhm. Und so konnten wir uns relativ gut etablieren am Anfang und ohne eine Marke zu haben, wirklich relativ schnell uns in diesem Ökosystem, in diesem Netzwerk eben auch etablieren und haben durch diese sehr hohe Credibility, die wir hatten, schnell eine Marke aufgebaut und ich habe dann eben das Unternehmen komplett immer auf Qualität fokussiert, ja, damit wir im Grunde genommen in der Erfahrung des Produktes, der Leistung immer auch dieses Versprechen im Netzwerk halten können, damit das Vertrauen sich etabliert. Und irgendwann war das aber tatsächlich auch nicht mehr so hilfreich, Team Europe an Bord zu haben, weil so 2011, 2012 war das eigentlich so, dass das Berliner Digital-Ökosystem oder Startup-Ökosystem, das kannte eigentlich damals nur zwei Lager, ja, zwei große Lager. Gadowski und Samba. Ja, und entweder warst du im Gadowski-Lager oder warst du im Samba-Lager. Und das heißt, ich konnte automatisch, obwohl ich das operativ natürlich getrennt habe, war das nicht glaubwürdig, dass ich halt sozusagen mit dem gleichen Interesse für die Samba-Startup sozusagen arbeite. Und dann dachte ich so schon, okay, das hilft jetzt nicht mehr so richtig, dass Lukas drin ist. Plus, Lukas war das ja nicht gewohnt, ein Cashflow-finanziertes Modell aufzubauen. Der hatte VC-backed Businesses gebaut. Mhm. Ja, hatte dadurch einfach sozusagen auch Anforderungen und Vorstellungen, die sich so in einem Cashflow-Business auch gar nicht umsetzen lassen, wo ich auch dachte, okay, das wird schwierig. Ja. Und dann kam ja noch die Situation dazu, dass wir immer stärker für die etablierten Player gearbeitet haben, also die Old Economy. Und da war das eben sozusagen auch nicht mehr so richtig vorteilhaft. Und dann habe ich einfach irgendwann auch gesagt, okay, weil ich auch alleine in der Geschäftsführung war, habe ich dann gesagt, so okay, entweder gehe ich jetzt auch raus aus der Geschäftsführung oder ich kriege mehr Anteile. Und ich hatte auch durch Lukas Seed Shares von Lieferheld beziehungsweise Delivery Hero und habe dann einfach sozusagen mit ihm, mit Team Europe vereinbart, dass ich meine Anteile an Lieferheld und Delivery Hero verkaufe und habe damit dann Team Europe rausgekauft bei iPotentials 2013 mit dem Erlös, den ich da gemacht habe. Also Delivery Hero war gleichzeitig auch mein allerbestes Investment.
Sozusagen. Ich würde aber sagen, bereust du es ein bisschen? Oder?
Nee, auf keinen Fall. Also ich habe da echt ein gutes Multiple gehabt und ich meine, ich habe mir damit meine unternehmerische Freiheit gekauft. Was kann mehr sein, egal wie viel wert diese Shares beim IPO gewesen wären. Das ist nicht so viel wert wie die unternehmerische Freiheit, die ich mir damit sozusagen gekauft habe. Ja. Und habe dann, als ich dann sozusagen 100%iger Eigner war, habe ich mir dann gedacht, okay, ich brauche einfach weitere Partner, Partnerinnen, die mit mir im operativen Geschäft sind und kannte eben die Martina schon relativ lange. Martina hat bei Team Europe auch für Lukas gearbeitet, kannte sozusagen die ganze Szene auch, kannte auch das ganze HR-Thema. Und dann haben wir zusammen ein Buch geschrieben, HR Basics für Startups heißt es, und haben an der Stelle gemerkt und erkannt, Mensch, wir ticken ticken eigentlich genau gleich. Und dann hat sie Anteile, also hat sie ein Drittel der Organisation quasi gekauft, ist Anteilseigner geworden und wir haben dann zusammen wirklich halt sozusagen es gedreht in Richtung Executive Search. Also es war echt wichtig, so nah an dem System zu sein, so nah an Lukas zu sein, Team Europe, Kolja Hebenstreit damals. Also da wurden echt so die Grundlagen des Netzwerks gebaut und mit dem Dirk Graber mache ich heute noch ganz viel bei Mr. Spex, mit dem Mario Kohle, der jetzt Enpal gebaut hat, mache ich noch ganz viel und so. Also diese alten Netzwerke, das ist einfach unglaublich, wie wertvoll diese alten Netzwerke sind, ja.
Rufst du den Lukas oder den Kolja nochmal an? Ich weiß gar nicht, sind die überhaupt noch in Deutschland?
So teilweise. Ab und zu, ja. Also Lukas ist ja mittlerweile deutlich aktiver wieder hier in Deutschland. Gibt schon so ein paar Interaktionen, aber jetzt auch nicht so super viel.
Ja. Ihr seid ja jetzt ein bisschen auch auf der Old Economy, wie du selbst sagst. Ja?
Krypto. Genau, jein. Also es ist beides, ja. Es ist beides. Die 30%, die wir so im Scale-Up-Bereich machen, das ist schon immer so State of the Art, ja. Das ist wirklich so das, wo gerade die Szene auch ist. Viele oder sozusagen auch was da auch spannend ist, natürlich, wir begleiten da natürlich auch die IPOs, ja. Das ist auch das, wo sich jetzt die Netzwerke verbinden, ja, über das Thema Corporate Governance im Grunde genommen. Ja, die alten Konstrukte müssen sich in der Corporate Governance verjüngen, müssen sich Beiräte eben auch reinholen. Die Scale-Ups müssen im Zuge der IPOs und Überwachung, stärkeren Überwachung, dann eben auch eine ordentliche Governance etablieren, sich Aufsichtsräte bauen und so weiter und so fort. Da vermischt sich jetzt echt viel.
Gut, ich muss mal ein bisschen springen. Ich habe nämlich mal reingeschaut und gesagt, was könnten wir hernehmen? Ich glaube, eines der spannenden Themen, wenn man so ein bisschen zurückblickt, sozusagen, wo deine so unternehmerische Karriere damals gestartet hatte. Aber was war der Lernpfad dahin? Was glaubst du, was hätte man dir jetzt eigentlich sagen können, oder was hätte jemand sagen können, als du 20 gewesen bist, im Hinblick auf das, was du jetzt eigentlich gelernt hast, mühevoll gelernt hast, vermutlich?
Mühevoll gelernt. Ich würde mal sagen, das Wichtigste war challenge your limits. Also so dieses, ich bin damals zu Spreadshirt gekommen und Lukas hat mir die Frage gestellt, was willst du machen? Und ich habe gesagt, original, ich mache alles außer HR und mich selbstständig.
Wirklich. Was passiert, wenn man mit Lukas sich austauscht?
Genau. Und dann hat er halt gesagt, naja, HR wirst du machen müssen und so weiter. Und ich habe einfach so bestimmte Dinge im Kopf gehabt. Ja, ich habe Vorstellungen von Dingen im Kopf gehabt. Ich habe auch Vorstellungen von Unternehmertum in meinem Kopf gehabt, die waren beeinflusst durch meine Eltern, die auch unternehmerisch waren, immer echt viel gearbeitet haben, viele Challenges, viele Situationen, die hart waren für sie und so, ja. Und es hat sich bei mir so eingebrannt. Und dann habe ich eigentlich nicht proaktiv gewählt, was ich will, sondern ich wusste eigentlich nur, was ich nicht will. Und habe dann gemerkt, das sind so ganz viele Limitationen, die ich mir selber gesetzt habe. Und diese Limitationen sind mit Ängsten verbunden, die mir auch eingesetzt wurden. Und die Zusammenarbeit, insbesondere in meiner allerersten Rolle, dass das eben Lukas gewesen ist, der wirklich von nichts Angst hat und der alles in Frage stellt. Ja, das war wie so eine Kur für mich. Ich kann mich dann an eine Situation erinnern, wo ich dann so ganz angstvoll gesagt habe, ja, aber Lukas, was, wenn jetzt da der Markt zusammenbricht? Dann hat er mich angeguckt und meinte, naja, Konstanze, dann gehen wir auf einen anderen. Das war so mindblowing für mich, weil ich mir dachte, ja, warum sollte ich eigentlich sozusagen festgelegt sein auf irgendwas, wenn ich verstehe, was ich kann, wenn ich darauf vertraue, was ich kann und was ich ja eben auch schon gezeigt habe, bis ich Ende 20 war, ja, dann kann ich eigentlich alles in Frage stellen, kann ich alles versuchen, denn ich falle immer wieder auf das zurück, was ich schon kann. Und deswegen würde ich jetzt so heute auch mir selbst sagen, vertrau einfach darauf, wer du bist, and just be you.
Stark. Okay, challenge your limits und just be you. Den nehmen wir uns mit. Konstanze, was war denn der beste Rat, den du jemals erhalten hast? Das ist immer eine tiefe Frage, aber du kannst ja auch ein bisschen drüber nachdenken.
Der beste Rat, den ich jemals erhalten habe, kam von meiner Mutter. Und die hat mir etwas mitgegeben, was meines Erachtens für das Unternehmertum oder für das Unternehmerinnen-Dasein ganz relevant ist, nämlich Resilienz und Durchhaltevermögen. Und die hat zu mir gesagt, Erfolg bedeutet 7-mal hinfallen und 8-mal aufstehen. Und dieses einmal mehr aufstehen, als du hingefallen bist, und du wirst erfolgreich sein, und du wirst erfolgreicher sein als andere vermutlich, die im Zweifelsfall irgendwann liegen bleiben.
Okay. Und umgekehrt gefragt, kannst du dich noch an den schlechtesten Rat erinnern, den du erhalten hast, und warum?
Kam auch von meiner Mutter.
Ah, oh, das ist 50-50.
Das war, ja, kann ich mich noch genau daran erinnern, da schüttle ich noch heute den Kopf drüber. Ich war schon immer ambitioniert. Ich wollte schon immer Großes erreichen, schon immer das Maximum irgendwie gehen und rauslernen und so weiter und so fort. Ne? Und als ich fertig war mit dem Studium und wirklich ein exzellentes Studium, ich hatte exzellentes Abitur, exzellentes Studium, alles überall perfekter Haken dran, hat meine Mutter mir dann so ein paar Stellen vorgeschlagen in der Region, die wirklich fernab von allem waren, was mit Blick auf das Potenzial akzeptabel war, und das aus so einer Sicherheitsorientierung heraus. Und das war eben auch was, wo ich so gemerkt habe, aha, okay, da ist Angst einfach der Ratgeber. Ja? Angst und das Sicherheitsbestreben. Und wo ich so dachte, ist gut gemeint. Ja? Und ich verstehe den Hintergrund dieses Ratschlags, aber es ist wirklich kein guter Ratschlag, sich von Angst limitieren zu lassen, sondern ganz im Gegenteil, ne? Also gibt es auch so ein Lied, das ich liebe, I want a life that is bigger than the fears that I have. Ja? Das ist so auch eine Maxime, die ich habe. Selbst wenn ich Angst habe an bestimmten Stellen, ich challenge das und ich mache es trotzdem. Und das ist so eines meiner Motive geworden. Deswegen habe ich auch, bin ich diesem Ratschlag nicht gefolgt, aber schüttle ich noch heute den Kopf drüber.
Okay, gut erkannt damals zumindest, ja, ne? Dass man es nicht probiert hat. Welcher Misserfolg war denn Voraussetzung für einen späteren Erfolg vielleicht?
Ich habe in der Zeit, als wir iPotentials aufgebaut und groß gemacht haben, liefen die ersten 2-3 Jahre echt, echt, echt gut. Ja, das ging eigentlich immer nur nach vorne und wurde immer besser und so weiter und so fort. Und weil das so gut lief, habe ich ehrlicherweise, obwohl ich BWL studiert habe, mich gar nicht so richtig um Cashflow-Management, Liquiditätsmanagement und so weiter und so fort. Das habe ich echt, muss ich heute sagen, sträflich vernachlässigt, weil ich hatte es ja noch aus meiner Sicht halbwegs im Blick. Und dann hat sich der Markt gedreht, das habe ich ja vorhin noch so ein bisschen beschrieben. Die Startups wurden größer, hatten dann eigene HR-Manager, und wir waren eben gezwungen, eigentlich das Businessmodell von Junior- und Mid-Level-Recruiting in Richtung Executive Search zu drehen.
Ja.
Und das habe ich nicht rechtzeitig kommen sehen. Ja. Ich hätte es kommen sehen können, hätte ich mir die Revenue-Entwicklung angeguckt, hätte ich mir sozusagen ein ordentliches Liquiditätsmanagement und so weiter und so fort angeguckt. Ja. Und habe da eigentlich, wie soll ich sagen, ich habe gesehen, was passiert, aber ich bin eigentlich sehenden Auges reingelaufen. Im Grunde genommen, weil ich immer die Hoffnung hatte, dass es sich schon irgendwie wieder dahin dreht, wo ich es kannte. Und diese Hoffnung, in der ich da agiert habe, statt sauber, methodisch sauber am Businessplan zu sein und den ordentlich zu führen und darauf die Organisation auszurichten, die hat mich in eine Situation geführt, in der wir wirklich dann, wir waren ja, habe ich ja vorhin erzählt, Cashflow finanziert, ja, in der wir im Grunde genommen aus den laufenden Umsätzen, weil unsere gesamte Liquidität eigentlich aufgebraucht war, aus den laufenden Umsätzen eigentlich diesen Pivot machen mussten von Vermittlung in Executive Search, also von Junior- und Mid-Level verteilen in mandatsgetriebenen Executive Search. Ja. Und in dem Moment war ich im 6. Monat mit meinem 2. Sohn schwanger. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, okay, gibst du jetzt auf oder kämpfst du jetzt? Und dann kam dieser Punkt mit, nee, einmal mehr aufstehen als hinfallen und aufgeben ist keine Option. Ja. Und dann habe ich mich eine ganze Weile geärgert, dass es so ist und habe mich selbst bemitleidet und so weiter und so fort. Und irgendwann dachte ich dann so, hey, alles, was passiert, hat zwei Seiten. Und das, was passiert, zeigt mir etwas auf. Es zeigt mir, dass es etwas gibt, was ich nicht berücksichtigt habe und was ich berücksichtigen sollte, wenn ich weiter wachsen will. Und dann bin ich über diese Analyse an diesen Punkt gekommen von mit Hoffnung ein Geschäft zu führen, ist nicht hilfreich. Ja. Und an dem Punkt habe ich einfach gelernt, was das bedeutet und habe auf dieser Logik, ja, im Grunde genommen auf Rationalität, Planung, unternehmerische Exzellenz, möchte ich jetzt auch mal sagen, wirklich umgestellt. Und das, was wir jetzt heute auch haben, das ist in Teilen wirklich auf diese Erfahrung auch zurückzuführen, muss ich sagen. Und natürlich auf das großartige Team, mit dem wir es gebaut haben. Und gerade Martina, die da ganz, ganz, ganz viel auch mit etabliert hat und so. Aber ohne diesen, das war wirklich auch existenzbedrohend. Und diesen existenzbedrohenden Moment, wäre der nicht gekommen, wäre ich in ein größeres Unglück reingerauscht, glaube ich.
Welche deiner Eigenheiten, vielleicht auch mal eine absurde Eigenheit, kannst du benennen, auf die du vielleicht nicht verzichten möchtest? Oder dein Umfeld?
Absurde Eigenheiten.
Es kann auch so eine sein. Du sagtest, du stehst jeden Morgen auf und nimmst den Kaffee, aber da machst du jetzt nichts Besonderes rein.
Nee. Also das, was bei mir wirklich auffällig ist, was mich auch bewegt, was mich umtreibt und was entscheidet, ob jemand mit mir auch zusammen sein will oder nicht, ja, ist, dass ich es liebe, am Kern der Sache zu sein. Das heißt, ich benenne die Dinge immer so, wie sie sind. Ja, ich bin niemals an der Oberfläche. Und das ist, ich gehe sehr schnell, sehr tief. Und das muss man mögen. Da muss man sozusagen bereit sein, seine Komfortzone verlassen zu wollen. Und Menschen, ich hole Menschen aus der Komfortzone. Ich hole, so wie ich mich selbst permanent aus der Komfortzone hole und auch erwarte, dass mich Menschen aus der Komfortzone holen, mache ich das mit anderen. Und damit bin ich echt anstrengend für viele. Und manche wollen das auch nicht. Ne? Manche wollen nicht aus ihrer Komfortzone geholt werden. Ja. Und da merke ich, da trennt sich so ein bisschen für mich die Spreu vom Weizen. Und ich merke da auch, ich bin da manchmal too much, ja, für mein Umfeld. Das tut mir dann auch selbst fast so ein bisschen leid. Aber das ist so eine Eigenheit von mir. So, das ist immer so sofort rein, sofort an den Kern. Da, wo Entwicklung stattfindet, tut es meistens leider auch ein bisschen weh.
Okay. In dem Zusammenhang vielleicht auch nochmal, von welchen drei Personen, wenn du es benennen kannst, hast du am meisten gelernt? Und vielleicht fällt dir noch so ein bisschen kurz ein, was.
Ja, von welchen drei Personen habe ich am meisten gelernt? Also das ergibt sich schon so ein bisschen aus den Stories, die ich geteilt habe. Ja, die erste ist definitiv meine Mutter, die eine unglaublich starke Frau ist, unglaublich selbstbewusst in einer guten Art und Weise und einfach immer mir gezeigt hat, was es bedeutet, nach Entwicklung zu streben, nach dem Guten zu streben und wie soll ich sagen, einen gewissen Stolz auch zu haben und dabei werteorientiert aber zu sein. Ja. Auch unternehmerisch einfach so dieses resiliente Durchsetzungs- und Durchhaltevermögen sozusagen, das habe ich alles von meiner Mutter. Ne? Die zweite Person ist tatsächlich Lukas. Ja, Lukas war einfach als erster und einziger Chef, den ich hatte, wirklich eine absolut prägende Erfahrung und war so ein bisschen Yin-Yang-mäßig einfach die Person, die mir gezeigt hat, dass die Limits und Ängste, die ich so mitbekommen hatte aus dem Elternhaus, dass ich die nicht akzeptieren muss, sondern dass ich die challengen kann und dass dadurch letztendlich sozusagen Neues entsteht. Mhm. Und die dritte Person, die ich nennen würde, lass ich mal kurz überlegen, aber da gibt's so viele, von denen ich so viel gelernt habe. Aber die dritte Person ist Silvio von Krüchten, mit dem bin ich immer auch im Forum. Mhm. Der ist jemand, der ist einfach komplett unabhängig von anderen, macht sich auch komplett frei von der Meinung von anderen. Das habe ich nicht immer so geschafft, muss ich mal sagen. Mhm. Und ist aber gleichzeitig ein totaler Menschenfreund und total hilfsorientiert. Und so dieses, du kannst dem Menschen zugewandt sein, du kannst am Menschen interessiert sein, ohne von ihm oder ihr abhängig zu sein. Das war so eine ganz wichtige Lektion, die ich für mich lernen musste, für meine mentale Unabhängigkeit, die habe ich von ihm mitbekommen.
Ich würde noch zwei Fragen an dich richten wollen. Und zwar jetzt vielleicht mal auf die letzten 5 Jahre bezogen. Wie betrachtest du dich von außen? Hast du dich verändert? Welche neuen Gewohnheiten oder Überzeugungen hast du dir angeeignet, die dein Leben verändert haben oder dich als Person? Was denkst du?
Ich glaube, das Wichtigste ist, dass ich sage immer so, I'm on the way to myself. Also ich bin in den letzten 5 Jahren ein ganzes Stückchen mehr ich selbst geworden. Ich habe viel im Außen gelebt. Ich habe mich viel davon abhängig gemacht. Was sagen die anderen? Was ist die Meinung der anderen? Wie muss ich sein damit? Ja, was muss ich erfüllen damit, also immer so damit Logiken und habe da auch so eine Leistungsorientierung darüber entwickelt. Das haben, glaube ich, viele. Ja. Ich sehe das auch bei ganz vielen Frauen und habe da über zum Teil auch die Forumsarbeit, Arbeit mit den eigenen Emotionen, also auch die eigenen Emotionen besser verstehen, mit ihnen umgehen, viel Zeit und Gedanken mit Reflexion, persönliche Reflexion auch verbringen, habe immer mehr Selbstliebe sozusagen entfaltet. Und in dem Maße, in dem ich sozusagen Selbstliebe für mich entwickeln konnte, konnte ich mich immer weiter vom Außen hin zum Innen entwickeln und bin jetzt, würde ich sagen, an einem Punkt, wo ich deutlich mehr in mir ruhe und sage, hey, ich bin ich. Ja, und damit bin ich besonders und die das großartig finden, die sind herzlich eingeladen, in meinem Umfeld zu sein und mit denen liebe ich es, mich meine Zeit zu verbringen. Und die es nicht mögen, auch okay, ja, dann ist es halt so sozusagen. Und das ist auch vollkommen okay so und dann müssen wir ja auch nicht miteinander, weil für jeden gibt es so Puzzleteile und dann ist das halt nicht mein Puzzleteil. Und so diese Ruhe, ja, diese innere Ruhe, die habe ich in den letzten 5 Jahren entfaltet.
Jetzt hast du mir fast schon die nächste Frage aus dem Mund genommen. Was bringt dich denn mal aus der Ruhe, die du gerade beschrieben hast? Und wie findest du dann wieder zur Ruhe? Was sind das für Themen?
Also, was mich aus der Ruhe bringt, ist tatsächlich wie bei den meisten Unternehmern und Unternehmerinnen Kontrollverlust. Ja? Mhm. Also wenn sich die Dinge so beschleunigen, also wenn auch so viele Dinge gleichzeitig passieren, dass ich das einfach nicht mehr handelbar ist. Und dann versuche ich einfach mir klar zu machen, einfach immer wieder, was ist das Schlimmste, was jetzt passieren kann. Ja, und ich nenne das immer das schwarze Loch. Ich versuche dann sozusagen das schwarze Loch nicht nur zu sehen, sondern ich versuche mal reinzusteigen tatsächlich, ja. Und immer wenn ich dann mir denke, okay, was ist denn jetzt eigentlich das Schlimmste und ich treibe das bis zur Spitze, denkst du, okay, ist gar nicht so schlimm. Und dieses ist gar nicht so schlimm, ist dann das, was mich beruhigt. Und dann denke ich einfach immer nur, okay, denk nicht an das Ende, denk einfach immer an den nächsten Schritt. Also das Fokussieren einfach nur auf den nächsten Schritt. Ja, ja. Nicht in die Panik verfallen, also nicht in dieses, dass mein Kopf dann sagt, oh mein Gott, und dann könnte das und das und das und das und das, sondern hey, das ist alles noch nicht da. Ja. Das und das und das ist jetzt die Realität und jetzt gehe ich erstmal den nächsten Schritt und der nächste Schritt ist der und dann gucke ich weiter. Ja. Und dieses immer einfach auf den nächsten Schritt fokussieren und nicht das große schwarze Loch die ganze Zeit versuchen sozusagen zu umgehen, sondern einfach auch mal dann reingucken und sagen, selbst wenn das kommt, ist es dann auch nicht so schlimm. Also das beruhigt mich dann sehr. Auf einer Werteebene, wenn du sagst, das bringt mich aus der Ruhe, also wann kann ich mal so richtig explodieren? Mhm. Was mich wahnsinnig macht, ist, wenn Menschen nur an sich denken, also so Egoismus und die reine Fokussiertheit aufs Ich und die eigenen Interessen. Ich liebe die Gleichung, das auch das, was ich überall erzähle, auch in meinem Unternehmen die ganze Zeit, 1 und 1 ist 3. Ja. Mhm. Wir sollten auch als Unternehmerinnen, das ist das auch, was ich als Unternehmertum für mich verstehe, wir sollten Systeme schaffen, in denen 1 und 1 gleich 3 ist. Das heißt, wo alle davon profitieren, dass es so ist, wie es ist, Symbiosen, ja, statt Parasitentum. Und Parasitentum macht mich wahnsinnig, weil ich einfach auch da immer denke, das bringt uns nicht weiter. Das bringt uns einfach nur an den Rand des Systems. Und es wird nicht dazu beitragen, dass wir alle mehr Lebensqualität haben, sondern es ist einfach nur kurzfristig optimiert. Ja. Und da versuche ich mal den Blick zu weiten und zu sagen, hey, wie können wir es größer denken? Wie können wir da andere mit einbeziehen? Wie können wir es so bauen, dass es jetzt tatsächlich sinnvoll ist? Und dieses Bauen, das ist auch das, was mich total leidenschaftlich fasziniert, Organisationen zu bauen. Ich nenne das immer Organisationsarchitektur. Ja. Mhm. Organisationen zu bauen, die gleichermaßen für den Kunden und auch die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen attraktiv sind. Also indem ich es schaffe, wirklich Organisationen mit dem Markt strategisch zu vereinen durch clevere Architektur. Das ist eigentlich unser Auftrag.
Okay, also das klingt jetzt nach der Richtung für die nächsten 30 Jahre für dich. Da liegt noch einiges vor dir. Constanze, ich danke dir. Wir sind Ende angelangt. Es gibt jetzt eigentlich noch hunderte von Themen, die wir jetzt noch gar nicht berührt haben. Das Thema Female Entrepreneurship steht bei mir ganz oben. Wahrscheinlich müssten wir eine zweite Folge hier raus machen. Ja, ich finde es unglaublich spannend, wie du quasi über die unterschiedlichen Etappen uns da jetzt gerade durchgeführt hast und was deine persönlichen Learnings auch dabei waren. Tausend Dank für die ganzen tollen Insights und ich hoffe, dass du uns weiterhin bei IO in der Reichhaltigkeit da zur Verfügung stehst, dich da weiter so stark engagierst und ja, wir viel voneinander dort lernen. Schönen Dank für deine Zeit und für die ganz tollen Einblicke.
Ich danke dir für die tollen Fragen.
Danke. Tschüss, bis dahin.
Ciao.